denke, wir können jetzt anfangen. Ich möchte Sie herzlich zur erste Vorlesung aus unserer endokrinologischen Reihe begrüßen. Und heute werden wir uns mit dem Hypophysen-Nebennierensystem befassen. Wie Ihnen bekannt ist, in der Nebenniere werden verschiedene Hormone produziert. In Zona medullaris, in den chromaffinen Zellen, werden Katecholamine produziert. Über diese Hormone werden wir wegen der mangelnden Zeit nicht sprechen. In der Nebennierenrinde werden wiederum Mineralkortikoide, Glukokortikoide und Androgene produziert. Auf Mineralkortikoide werden wir uns nächste Woche fokussieren. Heute konzentrieren wir uns auf Glukokortikoide, die vor allem in Zona fasciculata produziert werden. Und wenn uns Zeit noch reicht, auch Androgene, die aus Zona reticularis stammen. Die homöostatische Regulation von Cortisolsekretion ist Ihnen sicherlich aus Physiologie oder Pathophysiologie bekannt. Ich habe mir erlaubt, nochmal ein Bild zu zeigen, da richtige Verständnis, wie diese Prozesse funktionieren, ist ja auch wichtig für die richtige Interpretation von Befunden, insbesondere von endokrinologischen Tests, von Funktionstests, die eben in der endokrinologischen Diagnostik besondere Bedeutung haben. Also Cortisol wird in Nebennieren produziert und diese Produktion wird positiv durch ACTH kontrolliert und die Sekretion, Produktion und Sekretion von ACTH aus der Hypophyse befindet sich unter Kontrolle von CRH, Corticotropin-releasing-Hormon, bekannt auch als Corticoliberin. Cortisol, welches in Nebennieren produziert wird, hemmt die Produktion von ACTH und CRH und auf diese Weise wird sozusagen die negative Rückkopplung geschlossen. Die Störungen dieser Rückkopplung im Sinne der verminderten oder vermehrten Produktion von Cortisol können zu entsprechenden Krankheiten führen. Also die vermehrte Produktion von Cortisol, bekannt als Cushing-Krankheit, darunter verstehen wir auch genuine adrenale Hyperfunktion, kann entweder primär bedingt werden, wenn die Störung sozusagen sich im Bereich von Nebenniere befindet oder die Überproduktion sozusagen von Cortisol direkt in Nebenniere stattfindet. Sekundär oder tertiär, über diese Formen sprechen wir dann, wenn so vermehrte Produktion von Cortisol aufgrund der vermehrten Produktion von ACTH oder CRH kommt. Bei Addison-Krankheit verstehen wir eine genuine adrenale Hypofunktion und ähnlich wie Cushing-Krankheit können wir hier auch drei Formen unterscheiden. Wenn Nebennieren direkt betroffen sind, sprechen wir über primäre Addison-Krankheit, über sekundäre und tertiäre sprechen wir dann, wenn so verminderte Produktion von ACTH oder CRH kommt. Zunächst mal zu Cushing-Syndrom. Welche Ätiologie hat Cushing-Syndrom? Zu 80% wird Cushing-Syndrom ACTH abhängig. Das heißt, die Produktion von Cortisol in Nebenniere wird durch ACTH stimuliert und ACTH kann entweder von Hypophyse stammen. Hier handelt es sich in den meisten Fällen um kleine Adenome, die eben vermehrt und unkontrolliert ACTH produzieren. Und darüber hinaus ektope ACTH-Produktion. Diese wird in verschiedenen Tumoren beobachtet, die auch ektope ACTH produzieren können. An erster Stelle Bronchialkarzinom. Bronchialkarzinome sind wahre Künstler, was die Ektope-Produktion von verschiedenen Hormonen angeht und die können auch gegebenenfalls ACTH produzieren. In solchen Situationen kommt es zur Entwicklung eines ACTH-abhängigen Cushing-Syndroms. Unabhängig von ACTH, das heißt direkt in der Nebenniere, wird zur Überproduktion von Cortisol kommen. Das ist etwa 20%, das sind etwa 20% der Fälle bei Nebennierenadenomen, bei nodularer Nebennierenhyperplasie bzw. Dysplasie und erfreulicherweise sehr selten, eigentlich extrem selten, in dem Fall von Nebennierenkarzinomen. Dann kann noch sich Cushing-Syndrom entwickeln bei exogenen Glukokortikoidgabe. Sie wissen, dass die Glukokortikoide sind sehr oft benutzt als antiinflammatorische Mittel. Und da kann es auch zur iatrogenbedingten Entwicklung eines Cushing-Syndroms kommen. Ja, welche Symptomatik hat Cushing-Syndrom? Das ist hier auf diesem Bild sozusagen illustriert. Das ist nicht der erste Patient, der von Cushing beschrieben, oder die erste Patientin, die von Cushing beschrieben wurde, aber diese Aufnahme stammt von, also eine der ersten sozusagen Beschreibungen von Cushing-Syndrom, nur ein paar Jahre nach der primären Beschreibung von Cushing publiziert. Und Sie sehen hier die typischen Merkmale, die sehen Sie auch hier auf diesem Bild: Mundgesicht, zentrale Adipositas, Akne, Haarausfall, die der Haut, Hautinfektionen, gestörte Wundheilung, pathologische Frakturen, Muskelschwund und Glykosurie. Erfreulicherweise entwickeln sich Cushing-Syndrome, also wie Sie hier sehen, also Cushing-Syndrome entwickeln sich normalerweise innerhalb, diese Symptomatik entwickelt sich normalerweise innerhalb von mehreren Jahren. Das ist auch wichtig, denn es gibt auch pathologische Situationen, in denen zur Entwicklung einer ein wenig ähnlichen Symptomatik nicht innerhalb von Jahren, sondern innerhalb von Monaten kommen kann. Also das ist eine sozusagen der diagnostischen Kriterien. Erfreulicherweise kann das auch in andere Richtung gehen. Was Sie hier sehen, sind die Effekte von gelungenen Operationen, Entfernung eines Nebennierenadenoms und dann kommt praktisch irgendwie komplett zur Restitution an, Integrum. Gut, wenn Sie einen Patienten sehen oder eine Patientin sehen in der Praxis, wo Sie dann Verdacht auf Cushing-Syndrom haben, stellt sich die Frage, wie Ihnen das Labor bei der weiterführenden Diagnostik helfen kann. Und hier als initialer Test kann man vier eigentlich verschiedene Verfahren auswählen. Einmal die Messung von Cortisol in Blut, entweder im Rahmen eines Tagesprofils oder auch im Rahmen eines Dexamethason-Tests. Dann kann man auch Cortisol in Sammelurin messen oder, was heutzutage immer öfter benutzt wird, im Speichel. Es ist auch möglich, Cortisol im Haar zu bestimmen. Diese Untersuchung hat sich in Humanmedizin nicht etabliert, aber die Tierärzte benutzen das öfter. Warum, weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten, versuchen sie eben bei seinem netten Kerl dann Blutabnahme zu machen oder Speichel zu sammeln. Das kann irgendwie schlechte, böse Konsequenzen haben. Gut, noch eine kurze Anmerkung zur Speichelabnahme. Warum habe ich gesagt, dass diese Untersuchung immer breiter benutzt wird? Die Gründe sind einfach. Die Abnahme ist relativ einfach. Da muss der Patient eine Wattenrolle dann etwa 2 Minuten kauen und dann muss die Rolle dann zurück in ein Röhrchen geworfen werden und dann im Prinzip ist die Abnahme des Materials fertig. Die Salivette kann dann direkt an das Labor weitergeleitet werden, kann auch von dem Patienten zum Beispiel zum Hausarzt verschickt werden, denn Cortisol gehört zu sehr stabilen Parametern. Insofern, man kann auch diese Untersuchung kann auch von dem Patienten, beziehungsweise die Abnahme des Materials kann komplett von dem Patienten durchgeführt werden und auch im Rahmen sogenannten Tagesprofils. Wie Sie hier sehen, Cortisol im Blut unterliegt einer diurnalen Variation in den Morgenstunden ist die Konzentration von Cortisol am höchsten und in der Nacht, sagen wir zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, wird ein Nadi erreicht und in diesem Zeitpunkt sollte man eigentlich eine Blutabnahme durchführen. Wenn Cortisol zu diesem Zeitpunkt unter der Grenze von 5 Mikrogramm pro Deziliter ist, dann ist Cushing-Syndrom eher unwahrscheinlich. Sie sehen, dass bei Morbus Cushing ist diese diurnale Variation so gut wie aufgehoben und dann sind die zum Zeitpunkt von 22, 24 Uhr gemessene Werte dann höher als die Grenze oder Cut-off von 5 Mikrogramm pro Deziliter. Wenn Sie also einen Patienten haben, bei dem Sie dieses Profil dann durch Blutabnahme machen, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie seinen Patienten dann im Krankenhaus behalten müssen, um dann, sagen wir, um 24 Uhr bei ihm oder 22 Uhr bei ihm Blut abnehmen. Bei Cortisol in Speichel ist die Sache viel einfacher. Da kann natürlich auch Patient eben um 20.23 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr selbst Speichel sammeln. Und Sie sehen, dass die Werte von Cortisol im Speichel verhalten sich praktisch parallel zu den Werten von Cortisol im Blut. Das heißt, auch im Speichel ist diurnale Variation bzw. diurnale Rhythmik also vorhanden. Und anhand der Messungen von Cortisol und Speichel kann man auch Tagesprofil untersuchen. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung von Cortisol in Sammelurin. Hier werden die Werte in Sammelurin gesehen als sozusagen Integration der täglichen Variation. Und Sie sehen hier, dass bei Cushing-Syndrom werden die Cortisolwerte in Sammelurin wesentlich erhöht. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass hier ist eine logarithmische Skala, also es handelt sich hier um einen mehrfachen Anstieg von Cortisol in Urin. Und das sieht man nicht bei den normalen Individuen, als auch mit den Patienten mit Adipositas. Und dadurch kann man eben zwischen diesen zwei Erkrankungen, die manchmal diagnostische Schwierigkeiten bereiten oder differenzialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten, unterscheiden. Und schließlich als letzte Möglichkeit, Dexamethason-Hemmtest mit kleinen Dexamethason-Dosis, etwa 1 bis 2 Milligramm werden üblicherweise benutzt. Was macht Dexamethason? Dexamethason eben über die Rückkopplung, über die ich schon gesprochen habe, hemmt die Freisetzung von ACTH in der Hypophyse. Dadurch wird weniger ACTH produziert, weniger ACTH freigelassen. Und aus diesem Grund kommt es auch zum Abfall von Cortisolkonzentration im Plasma. Und wie das bei normalen Individuen aussieht, das sehen Sie hier. Da wird Cortisol im Normbereich nach der Gabe von Dexamethason fallen. Ich kann Ihnen sehen, dass in den meisten Fällen, die wir Ihnen dann im Labor sehen, ist der Cortisol so niedrig, dass das praktisch für uns nicht mehr zu messen ist, also im Prinzip nicht messbar im Bereich. Bei Cushing-Syndrom ist das nicht der Fall, da fällt Cortisol nicht oder auf jeden Fall nicht. Irgendwas mit dem Mikrofon passiert. Sieht so aus, als ob Batterie kaputt wäre. Vielleicht kann ich damit weitermachen. Ah ja. Okay, perfekt. Also, wie gesagt, bei Cushing-Syndrom ist das nicht in der Fall und dadurch kann man die Diagnose stellen. Jetzt können Sie natürlich fragen, welche von den Untersuchungen sollen Sie durchführen. Hier gibt es keine sozusagen klare Empfehlungen. Normalerweise führt man zwei von diesen vier Tests. Und wie gesagt, die Bestimmung von Cortisol-Tagesprofil in Speichel gewinnt an Popularität eben wegen der relativ einfachen Handhabung und simple Präanalytik. Und das wird sehr oft, zumindest hier im Hause, kombiniert eben mit einem Dexamethason-Hemmtest. Wenn Sie also einen Verdacht auf Cushing-Syndrom haben, welcher eben durch Positivität von mindestens von zwei von diesen vier Tests, über die ich gerade gesprochen habe, bestätigt ist, dann kann man zu einem weiteren Schritt kommen und das ist die Cushing-Syndrom-Differenzierung. Und hier haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten. Sie führen dann entweder Dexamethason-Suppression-Test, allerdings mit hoheren Dosis von Dexamethason, also 8 Milligramm kann man auch 16, 32, manche gehen sogar bis auch zu 60 etwa Milligramm Dexamethason, oder aber CRH-Test durchführen. Was passiert dann in Dexamethason-Test mit hoheren Dosis? Also Sie müssen sich vorstellen, dass Adenome in der Hypophyse sind die Zellen, die von normalen Zellen der Hypophyse stammen. Das heißt, sie reagieren auf die supprimierende Wirkung von Dexamethason, nur weil wir von diesem, sagen wir, Rezeptorrepertoire von diesen Zellen ist ähnlich als in normalen hypophysaren Zellen, nur da von diesen Zellen mehr gibt als bei einem Patienten mit Cushing-Syndrom als bei einem normalen Individuum, muss man natürlich mehr Dexamethason nehmen, um eine effektive Suppression herbeizuführen. Aus diesem Grund eben nimm mal die Konzentration, also die Dosis von Dexamethason von 8 Milligramm oder sogar mehr und Sie sehen, dass tatsächlich bei hypothalamo-hypophysaren Cushing-Formen des Cushing-Syndroms kommt es bei den meisten Patienten zu einer Suppression des Cortisols und auch von 17-Hydroxyprogesteron, das ist eine Vorstufe sozusagen von Cortisol. So sieht das bei Patienten mit ACTH-Ektopie und Nebennierenrindenautonomie ist diese Suppression nicht zu sehen, da weder Zellen in der Nebenniere und Zellen eines Tumors reagieren auf die Dexamethason-Suppression nicht. Da fehlen eben die molekularen Mechanismen, die die Suppression durch Dexamethason vermitteln. Mit dem CRH-Test ist das Prinzip ein bisschen anders. Hier geben wir CRH und exogenes CRH. Und CRH stimuliert die Produktion von ACTH in der Hypophyse. Und wenn wir also zu tun haben mit einem hypothalamo-hypophysären Cushing, also mit einem Hypophyse-Adenom, dann wird durch Stimulation von CRH vermehrt ACTH produziert und ACTH stimuliert dann Cortisol in den Nebennieren und deswegen sind sowohl die Produktion von ACTH als auch Cortisol bei CRH-Test wesentlich verstärkt. Sie können natürlich fragen, was bedeutet wesentlich verstärkt? Also bei meisten Patienten sind das die Erhöhungen, die nach der Gabe von CRH kommen, sowohl was ACTH als Cortisol anbetrifft. Allerdings, es gibt auch solche Patienten, bei denen eigentlich man ähnliche Veränderungen beobachtet, die man zum Beispiel bei ACTH, bei Ektopen-Cushing-Syndrom, also ACTH-Ektopie sieht, oder auch bei normalen Individuen. Insofern ist hier die Interpretation immer ein bisschen die Frage, des Fingerspitzengefühls sozusagen. Wie sehen dann die Ergebnisse von CRH-Tests bei Acetehektopie oder bei Nebennierenrindenautonomie? Das sehen Sie hier. Hier ist die Situation ein bisschen anders. Durch die vermehrte Produktion von ACTH, zum Beispiel in Tumorzellen, kommt es zur massiven Freisetzung von Cortisol in den Nebennieren. Eine andere Möglichkeit, dass Cortisol, also in der Nebennierenrindenautonomie, dass Cortisol direkt in den Nebennieren produziert wird. Auf jeden Fall wird diese massive Produktion von Cortisol zu praktisch kompletter Suppression der Funktion von Hypophyse führen. Das heißt, wenn wir bei seinem Patienten CRH verabreichen, wird CRH keine Freisetzung von ACTH aus der supprimierten Hypophyse verursachen. Und deswegen die Verläufe, sowohl was ACTH als auch Cortisol angeht, sind, wie Sie sehen, komplett flach. Das heißt, hier wird es zu keinen Veränderungen von ACTH oder Cortisolkonzentrationen im Verlauf des CRH-Tests kommen. Und wie können wir dann zwischen den ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie unterscheiden? Das ist klar, da müssen wir einfach schauen, wie ist ACTH im Plasma. Ist ACTH erhöht, dann haben wir zu tun mit ACTH-Ektopie. Ist ACTH supprimiert, komplett supprimiert, dann haben wir dann zu tun mit Nebennierenrindenautonomie. Gut, wir gehen dann zu Morbus Addison. Morbus Addison ist sozusagen ein Spiegelbild von Morbus Cushing. Die Ätiologie ist allerdings ein bisschen anders. An erster Stelle bei primären Nebennierenrindeninsuffizienz stehen die autoimmune Prozesse etwa 75%. Noch vor einigen Jahren war das komplett anders, also an erster Stelle war Tuberkulose und auch unter Umständen Hämorrhagien direkt in Nebenniere, die durch dann Infektion mit Neisseria meningitis verursacht waren. Weitere Situationen, in denen zu Schädigung von Nebennierenrinde kommen kann, sind die chronische inflammatorische Prozesse wie Sarkoidose oder auch Ablagerungen von Amyloid. Und dann gibt es noch andere, sagen wir, erbliche Formen, in denen nicht zu zu verminderte Produktion oder zu im Prinzip keine Produktion mehr von Cortisol kommt. Es geht hier um adrenogenitales Syndrom, dann gegebenenfalls noch Adrenoleukodystrophie. Die sekundäre und tertiäre Nebennierenrindeninsuffizienz ist assoziiert mit den pathologischen Prozessen im Bereich von Hypophyse oder Hypothalamus und hier wiederum Tumore, Entzündungen auch oder vielleicht insbesondere chronische Entzündungen, die dann eine Granulomatose Form annehmen, dann Blutungen und unter Umständen auch als Nebenwirkung nach der Strahlentherapie. Bei welchen Patienten denn sollen Sie Morbus Addison eigentlich verdächtigen? Und das, was wir mit Morbus Addison oft assoziieren, das sind die Veränderungen sozusagen der Hautfarbe. Hier sehen Sie solche Veränderungen. Das heißt Hyperpigmentierung eben von Handlinien, Mamillen und Schleimhäute. Diese Veränderungen bzw. diese Symptomatik sieht man allerdings normalerweise bei fortgeschrittenen Formen von Cushing, von Addison-Syndrom. Wenn Sie einen Patienten mit Addison, mit Morbus Addison erstmal sehen, da wird er das höchstwahrscheinlich nicht haben, sondern er wird vor allem klagen, dass er sehr müde ist und seine Leistung sehr stark oder seine Leistungsfähigkeit sehr stark abgenommen hat. Und das ist das, was sozusagen als erste Form vorkommt. Und das ist hier auch mit diesem Bild illustriert. Sie sehen hier Präsident Kennedy und ich glaube, der ist der berühmteste Addison-Patient der Welt. Und Sie sehen ihn hier mit den Krücken. Also diese Foto stammt noch von den Zeiten, als er noch kein Präsident war. Später wurde ja verboten, die Aufnahmen von Kennedy eben mit den Kriegen zu veröffentlichen. Ja. Die weiteren Symptomen bei Morbus Addison zählen wir noch Libidoverluste, vor allem bei Frauen. Das ist auch sozusagen durch Beispiel von Kennedy korrekt illustriert. Hypotensionneigung, Hypoglykämieneigung, Gewichtsverlust, Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und wie ich schon gesagt habe, also als eine der letzten Symptome eben die Hyperpigmentierung. Wenn Sie so einen Patienten oder eine Patientin haben und dann mit dieser Symptomatik und dann haben Sie Verdacht auf Morbus Addison, dann stellt sich wiederum die Frage, was kann für Sie das Labor tun? Und hier an erster Stelle kann das Labor für Sie ACTH messen, und zwar im Rahmen eines ACTH-Stimulationstests. Da wird ACTH verabreicht und dann schaut man, wie hoch ist Cortisol und wie hoch ist Cortisol gestiegen. Und zwar, es kommt vor allem auf den absoluten Cortisolanstieg nach 60 Minuten. Ist dieser Anstieg oder liegt dieser Anstieg bei mehr als 20 Mikrogramm pro Deziliter, dann haben Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht mit Sicherheit, nicht mit Morbus Addison zu tun. Ist das nicht der Fall, dann kann man sich die Plasmakonzentration von ACTH anschauen. Ist sie dann erhöht, dann haben wir zu tun mit primärer Nebennierenrinde. Insuffizienz, ist dann diese ACTH niedrig, dann kann man CRH-Test durchführen und Sie sehen hier, das ist auch etwas, was wir manchmal bei den Klausuren fragen, dass CRH-Test zu Einsatz kommt, das heißt CRH-Test kommt zu Einsatz nicht nur bei Morbus Cushing, aber auch bei Morbus Addison. Ist das Ergebnis von CRH-Test negativ, dann haben wir zu tun mit sekundärer Nebenniereninsuffizienz und ist das Ergebnis positiv, dann haben wir zu tun mit tertiärer Nebenniereninsuffizienz. Wie sieht das jetzt an praktischen Beispielen aus? Hier haben Sie einen Synaktentest im Verlauf. Sie sehen, dass bei normalen Individuen kommt es zu einem erheblichen Anstieg von Cortisol nach der Gabe von ACTH. Bei Patienten mit Morbus Addison ist dieser Anstieg nicht zu sehen. Und sehen wir so eine Situation, dann können wir diskriminieren zwischen primären versus sekundären und tertiären Formen von Morbus Addison, dadurch, dass wir einfach uns anschauen, wie sind die ACTH, nicht stimulierte ACTH-Werte, sind sie dann erhöht, manchmal massivst erhöht, dann handelt es sich um eine primäre Nebennierenrindeninsuffizienz. Bei sekundären oder tertiären Nebenniereninsuffizienz haben wir also zu tun mit keinem ACTH, also da wird Produktion von ACTH nicht mehr stattfinden. Und diese zwei Formen können wir eben mit CRH-Test differenzieren oder auch zusätzlich mit Insulin-Hypoglykämie-Test. Mit CRH-Test stimulieren wir die Hypophyse. Befindet sich das Defekt im Bereich von Hypophyse, dann wird zu keiner Stimulation durch CRH kommen und dann ist das Ergebnis negativ und dann haben wir zu tun mit sekundären Nebenniereninsuffizienz. Wenn wir ein Defekt im Bereich von Hypothalamus führen, dann lässt sich Hypophyse stimulieren. Und dann sehen wir vielleicht sogar vermehrte Produktion von ACTH im Vergleich zur normalen Antwort, weil eben die Zellen in der Hypophyse sind mit ACTH beladen, aber CRH, welche sozusagen hier aufgrund des Defektes im Hypothalamus fehlt, führt nicht dazu, dass diese ACTH in den Zellen sozusagen, dass sich in den Zellen sammelt, dann überhaupt freigelassen wird. Bei Insulintest ist die Situation ein bisschen anders. Durch Insulin induzieren wir Hypoglykämie und Hypoglykämie gilt eigentlich als unspezifischer Stimulus für Hypophyse. Entschuldigung, für Hypothalamus. Und deswegen werden die Antworten negativ auf die auf Insulintest, egal ob wir dann mit sekundären oder tertiären Nebenniereninsuffizienz zu tun haben. Ich habe kurz erwähnt, dass wir neben den Situationen, also eine der Situationen, in denen zur Manifestation von Cushing-Syndrom kommen kann, ist AGS, adrenogenitales Syndrom. Und ich möchte noch irgendwie ein paar Worte zu dieser zu diesen Krankheitsbildern verlieren sozusagen. Hier, was Sie hier sehen, ist die Biosynthese von Steroiden. Und Sie sehen, dass bei dieser Biosynthese von Steroiden kann es auch zu Problemen kommen, insbesondere am häufigsten, wenn zwei der Enzyme, die sich an eben Synthese von Cortisol und anderen Steroiden, auch Mineralkortikosteroiden beteiligen, nicht funktioniert oder defekt ist. Es handelt sich hier um den Mangel an 21-Hydroxylase oder 11-Beta-Hydroxylase. Was passiert in so einer Situation, wenn wir also zu tun haben mit Mangel von 21-Hydroxylase oder 11-Beta-Hydroxylase? Es werden die Hormone nicht mehr produziert, die sich unter sozusagen dem Niveau des Enzyms befinden. Also bei 21-Hydroxylase wird das Cortisol, aber auch Corticosteron und Aldosteron, also sowohl Corticosteroide als auch Mineralkortikoide. Bei 11-Beta-Hydroxylase-Mangel wird das Cortisol, Corticosteron und Aldosteron, aber 11-Deoxycorticosteron wird nach wie vor produziert und wird sich sogar ansammeln. Und dieses Hormon hat auch eine Mineralkortikoid-Wirkung, was etwa auch von Bedeutung für die Diagnostik bzw. für die Symptomatik und für die Diagnostik ist. Welche Pathogenese hat ein adrenogenitales Syndrom, ist hier auf diesem Bild dargestellt. Also wir haben eine Situation, in dem aufgrund des 21-Hydroxylase oder 11-Beta-Hydroxylase-Mangels zu keiner Produktion von Cortisol kommt. Das wird dazu führen, dass die Produktion von ACTH in der Hypophyse komplett enthemmt ist, und vermehrte Produktion von ACTH stimuliert Nebennieren zur Produktion dessen, wessen Produktion möglich ist, überhaupt möglich ist, und das sind die Steroidvorstoffe. Also bei 21-Hydroxylase wird vermehrt 17-Hydroxyprogesteron produziert, aber auch Androstendion, Pregnantiol und Androgene. Bei 11-Beta-Hydroxylase, Androgene, 11-Deoxycortisol und, wie ich gesagt habe, Deoxycorticosteron, also ein Hormon mit mineralokortikoidähnlichen Wirkung. Und das führt eben zu entsprechenden Krankheitsbildern, also bei 21-Hydroxylase-Mangel mit der klassischen Form. Sehen Sie, dass vermindert produziert werden Glukokortikoide und Mineralokortikoide, vermehrt produziert werden die Androgene. Deswegen werden wir hier unter Umständen abnorme Genitalien sehen, entsprechend Salzverlust, Bluthochdruck, Hyponatremie und Hyperkalämie. Bei 11-Beta-Hydroxylase-Mangel wird das anders, hier auch wegen Androgenisierung abnorme Genitalien, aber Blutdruck wird hier erhöht und werden wir mit Hypernatremie und Hypokalämie eben wegen der Mineralkortikoid-Wirkung von Deoxycorticosteron zu tun. Sie können natürlich fragen, wie oft diese Erkrankungen vorkommen. 11-Beta-Hydroxylase-Mangel ist extrem selten, vielleicht ein pro 100.000. Ob Sie sein Krankheitsbild sehen werden, mal, wenn Sie dann nicht, sagen wir, sich für die Kinderendokrinologie spezialisieren, das weiß ich nicht. Ich vermute nicht, 21-Hydroxylase-Mangel, das ist schon ein bisschen in klassischer Form, das ist schon ein bisschen Das kommt ein bisschen öfter vor, also etwa 1 zu 14.000. Aber schauen Sie sich hier, 21-Hydroxylase-Mangel ist nicht klassische Form, die vermutlich eine Heterozygotie für 21-Hydroxylase-Mangel entspricht. Das kommt schon irgendwie 1 zu 500. Also das ist gar nicht so selten, das ist eine der häufigsten genetischen Erkrankungen, die man irgendwie trifft. Und ich würde mal vermuten, so eine Patientin werden Sie dann mal irgendwann sehen, selbst dann, wenn Sie dann als Hausarzt oder Allgemeinarzt tätig werden. Sie sehen hier, dass auch bei nicht klassischer Form diese typischen Manifestationen fehlen. Und da hilft Ihnen unter Umständen bei der richtigen Diagnose Durchführung von entsprechenden Tests. Also die klassische Manifestation von AGS in der Symptomatik Pseudopubertas precox, Pseudo-Stein-Leventhal-Syndrom, Wachstumsstörungen, anormale Genitalien. Ich frage immer, was Sie über diesen Jungen denken, aber in der Tat ist das kein Junge, sondern ist das ein Mädchen eigentlich, was Sie hier auf diesem Bild sehen. Ja? Also das, was Sie hier sehen, sind die Effekte der Androgenisierung. Dann, wie gesagt, Salzverlust, Hyponatremie, Hyperkalämie, Gedeihstörungen, Erbrechen, Gewichtsverlust. Also das ist die Symptomatik, die eigentlich sehr schwerwiegend ist und dann relativ schnell eigentlich zur korrekten Diagnose führen konnte. Bei nicht klassischen, also Late-Onset AGS, sehen Sie das alles nicht. Zu Hauptsymptomen gehören eigentlich Akne, Hirsutismus, Oligomenorrhea, unter Umständen primare Pubache und 17-Hydroxyprogesteron ist normal und leicht erhöht. Sie sehen hier also typische Symptome von Hirsutismus. Die Genitalien sind im Gegenteil zu der klassischen Form eigentlich völlig normal. Und diese Situation, wo Sie dann praktisch die 17-Hydroxyprogesteron-Werte normal haben, kann natürlich bei den Late-Onset AGS kann zu gewissen diagnostischen Problemen führen. Und deswegen, wir führen bei diesen Patienten bei 17-Hydroxyprogesteron auch ein ACTH-Test. Hier wird ACTH verabreicht. Genauso wie bei Morbus Addison. Was wir natürlich messen, ist nicht Cortisol, weil die bei AGS produzieren die kein Cortisol, sondern 17-Hydroxyprogesteron. Und Sie sehen, dass bei Late-Onset AGS kommt es bei diesem Patienten, oft sieht man das am häufigsten bei den Patientinnen, zu den verstärkten Produktionen von 17-Hydroxyprogesteron nach der Stimulation mit Synakten. Also hier wiederum klausurrelevante Sache, Synakten-Test wird benutzt nicht nur für Diagnose des Cushing-Syndroms, sondern auch bei der Diagnostik von AGS. Ein bisschen symptomatisch ähnlichen Bild sehen wir bei polyzystischem Ovar-Syndrom, bekannt auch als Stein-Leventhal-Syndrom. Bei den nicht klassischen AGS Akne, Hirsutismus, Oligomenorrhea, Prämature Pubache. Bei polyzystischen Ovar-Syndrom Akne, Hirsutismus, Oligo- oder Amenorrhea, unter Umständen androgenetisch bedingte Alopezie, Infertilität und ähnlich wie bei Late-Onset AGS 17-Hydroxyprogesteron ist normal oder leicht erhöht. Typisch für diese Patienten sind weiter Adipositas, mit zentraler Verteilungsmuster. Eine klassische für Adipositas typische Dyslipoproteinämie bestehend aus erhöhten Triglyceridwerten und erniedrigter HDL-Cholesterin und arterielle Hypertonie. In der Bildgebung sieht man eben ein klassisches Muster bzw. Bild von polyzystischen Ovaren im Vergleich zu Normal-Ovar und das, also Labor, Bildgebung und Symptomatik, eigentlich Oligomenorrhea und Amenorrhea, benutzt man, um die Diagnose zu stellen. Zwei von den drei müssen dann pathologisch abnormal sein, um eben polyzystisches Ovar-Syndrom überhaupt diagnostizieren zu dürfen. Wie ist dann die Pathogenese? Das ist auf diesem Bild dargestellt. Möglicherweise, das ist noch nicht zu 100% geklärt, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommt es zu einer Änderung der Sekretion von Gonadoliberin im Hypothalamus. Dadurch wird zu Veränderungen der Produktion von LH und FSH kommen. FSH wird vermindert freigesetzt, LH wird vermehrt freigesetzt und LH stimuliert die Produktion von Androgenen nicht in den Nebennieren, sondern im Ovar. Aufgrund der Aktivität von Aromatase kann es dann sekundär bei diesen Patientinnen auch zur Erhöhung von Östrogenen kommen. Aber an erster Stelle steht eben die vermehrte Produktion von Androgenen, insbesondere Androstendion und Testosteron, wie gesagt, im Ovar. Und hier kommen wir zur Differentialdiagnostik der Hyperandrogenämie. Wenn Sie also eine Patientin haben mit Oligoamenorrhea, Hirsutismus, unter Umständen Adipositas, stellt sich die Frage, hat sie eigentlich Cushing-Syndrom, hat sie eigentlich late-onset AGS oder vielleicht BCOS? Welche Konstellation haben wir hier? Wie gesagt, bei BCOS erhechte Werte von Testosteron und Androstendion. 17-Hydroxyprogesteron ist eigentlich normal oder leichter hecht. Synaktentest ist eigentlich bei diesen Patienten negativ, Cortisol ist normal. Bei Cushing-Syndrom, Testosteron ist normal, höchstens leichter hecht. Das gleiche gilt für Aldosteron. 17-Hydroxyprogesteron ist normal, dafür starke hechte Cortisolkonzentrationen. Bei AGS, Testosteron, Androstendion leichter hecht. 17-Hydroxyprogesteron ist erhecht oder zumindest reagiert auf ACTH-Stimulationstest. Und Cortisol ist natürlich niedrig bzw. gar nicht mehr zu messen. Gut, hier sehen Sie noch eine vierte Möglichkeit bei Hyperandrogenämie, nämlich Tumoren, die Androgene produzieren. Und die werden dann massiv zu massiver Erhöhung von Testosteron führen und Androstendion. Auch 17-Hydroxyprogesteron wird erhöht, Cortisol normalerweise nicht oder nur wenig. Ja, und dann meine Frage, was Sie eben zu diesem Mann sagen können. Also zum Beispiel das, dass es sich hier eigentlich um keinen Mann handelt, sondern um eine Frau. Nämlich eine Frau, bei der sich aufgrund der androgenproduzierenden Nebennierenkarzinoms zur Entwicklung von extremen Androgenisierungssymptomen gekommen ist. An erster Stelle Hirsutismus und androgene Alopezie. Darüber hinaus hat diese Frau mit Sicherheit Amenorrhea, Testosteron und Dihydroepiandrosteron-Sulfatwerte sind dann erhöht. So eine massive Erhöhung von Testosteron über 2 Nanogramm pro Milliliter sieht man eigentlich nur bei Frauen eben mit einer Ektope. Tumorbedingte Produktion von Androgenen, das ist eine der wichtigen diagnostischen Kriterien und wie gesagt, schnelle Entwicklung von Symptomen. Also die klassische, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, die klassische Symptomatik bei Cushing-Syndrom entwickeln sich normalerweise langsam, das sind die Prozesse, die über Jahre dauern. Diese Prozesse bzw. diese Entwicklung von Symptomen bei den Patienten mit androgen produzierenden Nebennierenkarzinomen ist sehr schnell. Das ist die Frage nicht von Jahren, sondern eher von Monaten. Gut, also wie ist das richtige Vorgehen bei der Diagnostik beim Hirsutismus? Testosteron, SHBG, Androstendion und DHRS messen. Sind die Werte normal? Dann haben wir zu tun mit idiopathischem Hirsutismus. Sind die Werte nicht normal, dann ist entscheidend, wie hoch die Androgene sind. Auf erster Stelle Testosteron. Ist der Wert bei der Frau über 2 Nanogramm pro Milliliter, dann können Sie wirklich in Betracht ziehen, dass es sich bei der Patientin um einen Tumor, androgen produzierenden Tumor handelt, dann sind weitere Bildgebende-Tests angesagt. Ist das nicht der Fall, haben wir sozusagen zur Wahl Late-Onset-AGS, Cushing-Syndrom oder PCOS, die wir dann entsprechend mit 17-Hydroxyprogesteron in Synaktentest, mit Dexamethason-Test oder gegebenenfalls mit der Berechnung von LHFSH-Quotient differenzieren können. Ich habe gesagt, dass in der pathophysiologischen Entwicklung bei PCOS kommt es zu vermehrter Produktion von LH und verminderter Produktion von FSH in der Hypophyse. Deswegen ist nicht 100% spezifisch, aber doch hilfreich, wenn man eben LHFSH-Quotient berechnet, ist dieser Quotient erhecht, dann weist das in die Richtung von Stein-Leventer-Syndrom, also polyzystisches Ovar-Syndrom. Und hier sind natürlich auch weitere Tests, wie zum Beispiel Bildgebende-Tests, Bildgebung von Ovar notwendig. Ja, das war mein letztes Dia. Ich danke Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie herzlich für Montag ein. Am Montag werden wir noch über Mineralkortikoide sprechen, darüber hinaus Wachstumshormone und Prolaktin, also Hypophysediagnostik. Danke sehr.